Hier ist die Wissenschaftsecke bei Radio Frei. Neues und Interessantes aus Forschung und Wissenschaft. Und natürlich aus Technik. Aber nicht, dass ihr was Falsches denkt. Wir haben hier auch Verhaltenswissenschaft, wir haben Psychologie, was das Herz begehrt. Die heutige Wissenschaftsecke, es ist die Nummer 11, befasst sich in einem weiten Sinn mit dem Thema der biologischen Vielfalt, des Kommens und Gehens von Arten, anders gesagt der Dynamik der Natur in den Zeiten des menschlichen Einflusses. Die Beiträge in dieser Wissenschaftsecke haben untereinander nur wenig gemein. Sie dienen hier nur zur Verdeutlichung dessen, was da gerade in einem enormen Tempo von uns, von den Menschen, ausgelöst wird und worden ist. Wir fangen an mit einem Beispiel für Artenvielfalt, das ganz bestimmt nicht an oberster Stelle des gesellschaftlichen Interesses steht. Aber dennoch ein ganz besonders plastisches Beispiel für diesen Begriff Artenvielfalt ist. Hierfür haben Wyatt Arnold und sein Team von der Yale-Universität in New Haven, Connecticut, eine der renommiertesten Universitäten auf dieser Welt und zudem noch die drittälteste in den USA, knapp 160 Bäume aus 15 verschiedenen Arten in einem amerikanischen Mischwald untersucht. Und zwar mit dem Ziel, die auf diesen Bäumen lebenden Mikroorganismen zu erfassen. Um das herauszubekommen, haben sie Holzbohrkerne aus dem Gehölz gezogen und Material aus dem Boden rund um diese Bäume entnommen. Aus diesen Proben haben sie das Erbgut extrahiert, also die DNA, die in den Proben gefunden worden waren, und haben sie im Labor zur Sequenzierung wichtiger Markergene analysieren lassen. Sie bekamen damit die Anzahl von Mikroben, das sind Bakterien und Archaeen, die keinen Zellkern haben, die in einem Gramm des Holzes zu finden waren. Und dann war es nur ein einfacher Dreisatz, um zu der Zahl von Mikroben zu kommen, die in einem ganzen Baum leben. Das sind dann, höre und staune, 1 Billion. Und in dieser Zahl sind noch nicht einmal die mikrobiotischen Pilze enthalten, deren Häufigkeit sich anhand der genetischen Daten nur unzuverlässig berechnen lässt. Wem diese Zahl unvorstellbar groß erscheint, dem sei gesagt, dass im Verdauungstrakt eines Menschen ungefähr 38 Mal so viele Mikroben enthalten sind wie in einem einzigen Baum, also ungefähr 38 Billionen. Die Zusammensetzung dieses Mikrobenmixes in einem einzelnen Baum nun differiert sehr stark von Art zu Art, vielleicht sogar von Individuum zu Individuum. Bei den Tieren und natürlich auch den Menschen ist das so, und es hängt nicht zuletzt von der Ernährung ab, wie diese Zusammensetzung ist. Wyatt Arnold hat zum Beispiel herausgefunden, dass im Ahorn zuckerzersetzende Arten dominieren. Und die Bakteriengemeinschaften unterscheiden sich auch je nach Lage im Baumstamm. Im sauerstoffarmen Inneren finden sich Arten, die Methan erzeugen. Im Bereich des Kambiums und des Splintholzes, also mehr außen, finden sich mehr Arten, die mit Sauerstoff gut zurechtkommen. Dieses Muster ist bisher nur in einer Baumart identifiziert worden. Jetzt sollen in einer weiteren Studie insgesamt 15 Baumarten entsprechend untersucht werden, sodass man hofft, das Bild eines typischen Mikrobioms eines lebenden Baumes zeichnen zu können. Aber auch das ist nur der nächste Schritt hin zu einer Antwort auf die Frage, welche Bedeutung welche Mikroben für die Bäume haben. Und erst dann kann man der Frage näher treten, welche von diesen Mikroorganismen vielleicht einmal zugunsten des Menschen genutzt werden können. Wer diese Studie nachlesen will, kann das in der Zusammenfassung tun, im Spektrum der Wissenschaft vom 19. Juli, oder aber er findet die ganze Studie mit dem Namen des Autors Wyatt Arnold und dem Titel seiner Publikation »A Method for Sampling the Living Wood Microbiome« in der Zeitschrift »Methods in Ecology and Evolution« im Internet. Bei Artenvielfalt denken die meisten von uns vermutlich in erster Linie an unberührte Natur und Regionen, in denen eine geringe Bevölkerungsdichte herrscht. Das kann zutreffen. Aber unter den Fachleuten ist schon seit einigen Jahren bewusst, dass Artenvielfalt durchaus auch in sehr dicht vom Menschen besiedelten Regionen gegeben sein kann. Manchmal haben sie sogar den Eindruck, dass die Artenvielfalt in den Städten durchaus größer sein kann als im sogenannten ländlichen Raum, der von der Landwirtschaft völlig eintönig ausgeräumt ist. Unter diesem Gesichtspunkt kann der Ruf nach einer vollständigen Bebauung der Freiflächen in den Städten, um eine Versiegelung außerhalb der Städte zu vermeiden, durchaus zweifelhaft sein. Zum Beispiel untersucht seit 2017 der Insektenkundler Frank Koch regelmäßig die Insektenfauna auf den Mittelstreifen zweier vielbefahrener Ausfallstraßen in Berlin, nämlich der Heerstraße im Westen der Stadt und der Frankfurter Allee, die ostwärts aus dem Stadtzentrum Berlins führt und am sogenannten Adlergestell, Berlins längster Straße im Südosten. Sein Monitoring erfolgte zunächst für die Humboldt-Universität und dann nach dem Ende dieses Projekts für das Berliner Naturkundemuseum. Frank Koch hatte beim Beginn seiner Arbeiten keine großen Erwartungen. Denn was sollte schon auf einem Mittelstreifen biologisch zu finden sein? Die Straßen rechts und links der Mittelstreifen, die eigentlich nur für flugfähige Tiere zu überwinden sind, die extreme Witterung, im Sommer die aufgeheizten Asphaltflächen, im Herbst und Winter Wind und Kälte, die Belastung durch Abgase und Lärm und die Störungen durch den Menschen. Für das Projekt waren zu Beginn die Mittelstreifen abschnittsweise mit hitze- und trockenheitsresistenten Arten bepflanzt worden, teilweise waren Pflanzen entfernt und der Boden ausgetauscht worden. Gleich im ersten Jahr seiner Untersuchungen fand Koch 111 verschiedene Arten. Und inzwischen hat er auf den drei Versuchsflächen mehr als 450 verschiedene Arten nachgewiesen, von denen ein überraschend großer Anteil auf der roten Liste der gefährdeten Arten steht. Koch mutmaßt, dass das damit zu tun hat, dass auf den Mittelstreifen Standortbedingungen vorherrschen, die außerhalb der Stadt wegen der Intensivierung der Landwirtschaft sehr selten geworden sind. Aber wer hält schon die städtischen Mittelstreifen für potenziell wertvolle Lebensräume? Zumeist geht es in erster Linie um deren Optik. Denkt man an das Potenzial der Flächen für andere Arten, ließe sich durch ein geeignetes Management viel erreichen, zum Beispiel durch das Stehenlassen von Gräsern, durch längere Mahdintervalle. Ähnliche Überlegungen können die jeweiligen Eigentümer natürlich auch für andere Flächen innerhalb von Städten und Siedlungen anstellen. Parks, Grünanlagen und vor allem die ungefähr 17 Millionen Privatgärten. Gartenbesitzende können ganz praktisch ihre Grünflächen artenreicher gestalten und hierfür haben Forscher vom Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung Halle Jena Leipzig eine App entwickelt, in der man für einen gewünschten Standort im Garten passende Pflanzen finden kann, die im eigenen Bundesland selten oder gefährdet sind, aber in Gärtnereien erhältlich sind. Allein für Berlin werden knapp 400 gefährdete Pflanzenarten mit ihren wichtigsten Eigenschaften aufgeführt. Und seltene Pflanzen anzusiedeln bedeutet natürlich auch, diejenigen Tiere, zum Beispiel Insekten, anzulocken, die gerade auf diese Pflanzen angewiesen sind oder sie für ihr Leben präferieren. Nicht selten sind Maßnahmen für mehr Artenvielfalt sogar komplett kostenlos. Beim Berliner Mittelstreifenprojekt jedenfalls hat sich gezeigt, dass Nichtstun das Beste für die Artenvielfalt war. In einem Untersuchungsgebiet wurde der Seitenstreifen regelmäßig gemäht. Dort waren dann so gut wie keine Insekten zu finden, sagte Frank Koch. Einzelne Individuen hatten sich an den Rand des Mittelstreifens gerettet, dorthin, wo die Rasenmäher nicht hinkamen. Mittlerweile können die Insekten sich wieder freier entfalten. Die zuständigen Grüngartenämter der Bezirke haben in Sachen Artenschutz dazugelernt. Das Mähen der Mittelstreifen wird jetzt auf eine Maht im Spätherbst begrenzt. Etwas ausführlicher wird dieses Thema im Spektrum der Wissenschaft vom 19. April des Jahres dargestellt. Dort kann jeder nochmal nachlesen, wenn er mag. Um die Artenvielfalt zu erhalten, greift der Mensch manchmal zu Maßnahmen, die auf den ersten Blick ein wenig widersinnig zu sein scheinen. Ein Beispiel für einen solchen Fall hat Spektrum der Wissenschaft vom 28. Juni wiedergegeben. Hawaii gilt als eine der Aussterbezentralen der Welt. Seitdem der Mensch die Inselgruppe erreicht hat, sind dort allein 100 Vogelarten ausgestorben und von den überlebenden 44 endemischen gelten weitere 33 als vom Aussterben bedroht. Der Hintergrund ist, dass mit dem Eintreffen von europäischen und amerikanischen Schiffen im 19. Jahrhundert Moskitos auf die Insel kamen, die die Vogelmalaria mitgebracht hatten. Und gegen die waren die einheimischen Vögel nicht immun. Und sie sind natürlich massenhaft daran gestorben. Lange hat sich diese Seuche auf die tieferen Lagen beschränkt, in denen sich die Moskitos fortpflanzen konnten. In höhere und kühlere Lagen kamen sie nicht, sodass die Vögel dort noch geschützt waren. Mit dem Klimawandel entfällt dieser Schutz, weil die Insekten jetzt auch in die höheren Lagen kommen, wo es mittlerweile wärmer geworden ist. Um die Fortpflanzung der Mücken zu verhindern, werden nun in diesem Jahr jede Woche 250.000 Mückenmännchen freigesetzt, die vorher mit einer bestimmten Bakterienart infiziert worden waren. Paaren sich diese Männchen, übertragen sie die Bakterien auf die Eier der Weibchen und diese können sich dann nicht weiterentwickeln. Also die Eier, nicht die Weibchen. Da sich die weiblichen Stechmücken nur einmal paaren, hoffen die Wissenschaftler, dass nach und nach die Gesamtpopulation der Mücken sich verringert. Dieses Verfahren hat sich in verschiedenen anderen Ländern bereits bewährt. Wohl zu spät kommt diese Maßnahme auf der Insel Kauai, um das Überleben des Weißkehl-Kleidervogels zu sichern. In diesem Jahr ist nur noch ein einziger dieser Vögel in freier Wildbahn bekannt. Nachdem es 2018 noch 450 Individuen gab und 2023 noch 5 vorhanden waren. Aber es gibt für die Zukunft Hoffnung, auch für diese Vogelart. Denn eine kleine Population ist in Gefangenschaft gegründet worden. Deren Nachzuchten können aber natürlich erst dann freigelassen werden, wenn die Mücken zurückgedrängt werden konnten oder es ein Gegenmittel gegen die Vogelmalaria gibt. Vielleicht ist es auf Hawaii für den Menschen ja ungefährlich, wenn Vögel aussterben. Wohlgemerkt, vielleicht. Aber weil wir ja die Zusammenhänge oft erst im Nachhinein rekonstruieren können, sind die Folgen, die wir gerne vermieden hätten, oft schon eingetreten. Siehe die Vogelmalaria im voraufgegangenen Beispiel. In manchen anderen Fällen kann das Aussterben von Arten allerdings ganz dramatische Folgen für den Menschen haben. Von einem solchen Fall berichtet Daniel Lingenhöhl im Spektrum der Wissenschaft vom 19. Juli. Das Beispiel spielt in Indien und es fängt an beim Einsatz des Schmerzmittels Diclofenac, das indische Bauern ihren Rindern gaben, um Entzündungen, Schmerzen und Fieber vorzubeugen. Wenn diese Tiere in der Landschaft starben, blieben die Tierkadaver meist dort liegen, weil es eine natürliche Gesundheitspolizei gab. Nämlich die Geier. Diese überaus nützlichen Tiere beseitigten aber nicht nur die Tierkadaver, sondern nahmen mit ihnen auch das Diclofenac auf. Bei den Geiern allerdings und übrigens auch bei den Adlern verursacht dieses Medikament ein tödliches Nierenversagen, und zwar auch bei niedriger Dosis. Die Folge also in Indien war ein Massensterben der Geier, mit der weiteren Folge, dass die Tierkadaver dort liegen bleiben, und anstelle der Geier verwilderte Hunde und Ratten traten, die sich wegen der großen Menge an verfügbarer Nahrung natürlich enorm vermehrt haben und somit auch häufiger Krankheiten weitergaben, zum Beispiel unter anderem die Tollwut. Damit infizieren die Aastiere dann den Menschen und der Mensch starb dann daran. Und weil Rinderkadaver auch in den Gewässern landeten, verschlechterte sich zusätzlich gleichzeitig auch noch die Wasserqualität. Nun haben jüngst zwei Forscher von der University of Chicago zu ermitteln versucht, um wie viele Todesfälle beim Menschen es aufgrund dieser Entwicklung gekommen sein wird. Diese beiden Forscher, Eyal Frank und Anant Sudarshan, haben dazu die frühere Verbreitung der Geier mit Karten indischer Distrikte korreliert und die Sterberegister in diesen Distrikten zusammen mit den Daten zur örtlichen Gesundheitsversorgung, der Wasserqualität und zum Wetter analysiert. Das Ergebnis war, dass von 1984, dem Beginn des Geiersterbens, bis 2005 die Sterblichkeitsrate von ca. 11,5 pro 1000 Einwohnern auf 12 pro 1000 Einwohner gestiegen ist. Die Forscher haben dies bezogen auf das gesamte frühere Verbreitungsgebiet der Geier und sind zum Ergebnis gekommen, dass die Wirkungskette zu knapp 105.000 zusätzlichen Todesfällen geführt hat und eine wachsende Häufigkeit von Tollwutfällen. In Vergleichsbezirken, in denen vorher keine Geier gelebt hatten, war diese Entwicklung nicht eingetreten. Daneben haben die Forscher auch den wirtschaftlichen Schaden ermittelt und diesen mit rund 70 Milliarden US-Dollar für die indische Wirtschaft angegeben. Seit 2006 ist nun Diclofenac aus der Tiermedizin verbannt und es läuft ein Erhaltungsprogramm zugunsten der Geier. Ihr Bestand hat sich auf niedrigem Niveau stabilisiert, wird aber wohl nie mehr zur früheren Dichte kommen, weil diese Tiere ihre frühere Rolle als Gesundheitspolizei einfach nicht mehr einnehmen können. An ihre Stelle sind mittlerweile andere getreten. Zuletzt komme ich noch auf ein Tier, bei dem ich immer ein wenig unsicher bin, ob ich von einem einheimischen Tier oder einer invasiven Art sprechen soll. Die Fachleute sind sich hier klar und einig der erstgenannten Auffassung, weil sonst ein so strenger Schutz für diese Art nicht vorgesehen worden wäre. Es geht um den Wolf. Bei diesem Thema will ich gar nicht die Diskussion über die Frage, wie intensiv der Wolf bejagt werden muss, kann, darf oder soll. Darüber ist, wenn ich es richtig wahrgenommen habe, eigentlich alles Erforderliche gesagt worden. Nur eine Verständigung darüber in der Gesellschaft, welche Maßnahmen ergriffen werden sollten, gibt es wohl noch nicht. Eingehen möchte ich hier nur auf ein Ereignis, das in der Öffentlichkeit nicht besonders beachtet worden ist. Die Rede ist von der Untersuchung tot aufgefundener Wölfe in Deutschland. Seit 2006 werden nämlich nahezu alle in Deutschland tot aufgefundenen Wölfe im Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin untersucht, um den Gesundheitszustand und die Todesursachen zu analysieren, und vor kurzem lag dort der 1000. Wolf auf dem Seziertisch. Das Leibniz-Institut ist mit der Erfassung des Gesundheitsstatus und der Analyse der Todesursachen der tot aufgefundenen Wölfe beauftragt und liefert Informationen zum eventuellen Auftreten relevanter Krankheiten wie Tollwut, Räude oder Staupe. Liegt eine illegale Tötung von Wölfen vor, übermittelt das Institut forensische Daten an Polizei und Staatsanwaltschaften. Die Auskünfte zu den Todesursachen obliegt dabei stets den zuständigen Stellen in den Bundesländern. Ich zitiere: Idealerweise werden die Tiere frisch und nicht gefroren an das Leibniz-IZW geliefert. Als erstes wird jeder Wolf mit unserem Forschungscomputertomographen untersucht, um berührungsfrei erste genaue Aufschlüsse zu möglichen Verletzungen oder Fremdkörpern zu erhalten. Danach erfolgt eine Sicherung forensischer Spuren inklusive der Fotodokumentation und Vermessung des Tierkörpers, erläutert Dr. Claudia Centix, die verantwortliche Pathologin im Wolfsprojekt am Leibniz-Institut. Bei der anschließenden Sektion werden Proben für weiterführende Untersuchungen in der Histologie und Mikrobiologie entnommen und nach Abschluss der Sektion erfolgt eine erste Befundübermittlung an den Einsender und die zuständige Behörde. Die Tierkörper der Wölfe werden nach der Sektion zur weiteren Forschung und Lehre an die zuständigen Bundesländer zurückgeführt. Waren es anfangs nur wenige Tiere, landet mittlerweile eine dreistellige Zahl von Wölfen pro Jahr in der Wildtierpathologie des Instituts. Der tausendste Wolf war eine trächtige Wölfin, die 6 Welpen trug, was der Leiter des Leibniz-Instituts, Professor Dr. Heribert Hofer, als sinnbildlich für die erfolgreiche Reproduktion der Wölfe angesehen hat. Aus ökologischer Sicht ist diese Entwicklung eine Erfolgsgeschichte. Und die Untersuchungen des Instituts zeigen auch, dass die Population im Wesentlichen gesund ist, die Wölfe also keine Infektionsträger sind. Aber natürlich kann man aus den Untersuchungen auch weitere interessante Entwicklungen ableiten. So ist die mit Abstand häufigste Todesursache bei den Wölfen der Verkehrsunfall, was bei der Lebensweise der Tiere in der hiesigen Umgebung nicht weiter verwunderlich ist. Denn Wölfe leben in und brauchen große Territorien, die in unserer Kulturlandschaft aber von zahlreichen Straßen und Bahntrassen durchzogen sind, die die Tiere praktisch täglich queren müssen. Besonders häufig sterben junge Wölfe im Straßenverkehr, die auf der Suche nach einem eigenen Territorium abwandern und durch Gebiete ziehen, die für sie unbekannt sind. Verkehrsunfälle machen rund 3/4 der Todesfälle insgesamt aus. Weitere rund 10% der Todesursachen macht aber auch der Mensch aus, denn jeder 10. Todfund ist nämlich ein illegal geschossener Wolf. Und in mehr als 13% aller Fälle findet das Institut Hinweise auf eine Straftat, wobei die Tiere daran aber nicht immer sterben. Die Zahlen zu den erfassten illegalen Tötungen von Wölfen zeigen auch, dass eine Bejagung des Wolfs eigentlich schon immer, nur eben im Verborgenen, tatsächlich stattfindet. Unter den natürlichen Todesursachen finden sich in einem guten Drittel der Fälle Kämpfe mit anderen Wölfen, Magen-Darm-Rupturen durch spitze Knochenfragmente aus der Nahrung, aber auch Virusinfektionen. Tollwut wurde bisher nicht nachgewiesen, gelegentlich kommt es aber auch vor, dass ein Wolf an einem Kampf mit einem Jagdtier verendet, insbesondere wenn es sich dann um ein Wildschwein handelt. Natürlich kann man durch die Todfunde auch Rückschlüsse auf die Nahrung der Wölfe ziehen. Die tausendste Wölfin zum Beispiel hatte eine trächtige Nutria als letzte Nahrung zu sich genommen. Ein Zeichen dafür, dass die Wölfe hinsichtlich ihrer Nahrung flexibel sind und auch dazu beitragen, in den Bestand solcher invasiver Arten einzugreifen. Die mit Abstand häufigste Nahrung sind jedoch heimische Rehe, Wildschweine, Rothirsche und Dammhirsche, die über 90% ihrer Beute ausmachen. Ich zitiere noch einmal Professor Dr. Hofer: Unter der Nahrung der Wölfe finden sich jedoch auch Nutztiere, in erster Linie Schafe und Ziegen. Auch wenn das mit 1,6% der Nahrung Ausnahmefälle sind, lässt sich ein Konflikt mit der Weidetierhaltung nicht wegdiskutieren und es müssen echte Lösungen gefunden werden. Im Leibniz-Institut haben wir in anderen Zusammenhängen, beispielsweise im Konflikt zwischen Geparden und Rinderfarmern in Namibia, gelernt, wie wichtig dabei ein integrativer, kollaborativer Ansatz in der Lösungsfindung ist. Auf Basis wissenschaftlicher Daten und Erkenntnisse ist es dort gelungen, eine gemeinsame Perspektive mit den Beteiligten auf den Raubtier-Weidetierhalter-Konflikt zu entwickeln und alle Interessen zu berücksichtigen. Das muss auch hier in Deutschland mit dem Wolf gelingen. Soweit Professor Dr. Hofer.